43,5 Minuten. Der Sneaker-Podcast.
Heute bei uns mit im Podcast ist der Superstar-DJ SK83. Wir reden über die Fantastischen Vier, über seine Beziehung zu DJ Jazzy Jeff und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Viel Spaß beim Hören. Alles klar, herzlich willkommen. Wir sind hier heute mit einem langen Weggefährten von 43,5. Ich begrüße dich erstmal. Hi, Sebastian, aka SK83. Grüß dich.
Moin, moin, moin. Hey, freue mich mal, hier bei euch wieder am Start zu sein.
Ja, das kann ich nur auf jeden Fall zurückgeben. Ich kann dir sagen, jedes Mal, wenn ich den Termin so in den letzten anderthalb Wochen im Kalender gesehen habe, ich freue mich richtig, habe richtig Bock, heute ein bisschen mit dir zu quatschen, SK. Mega, mega schön, dass du Zeit gefunden hast für uns.
Immer, für dich immer. Freue mich auch, Mann.
Ja, allererste Frage bei uns, das ist so die kleine Tradition von Olli und mir schon seit unseren Sneaker-Rise-Zeiten. Welche Schuhe trägst du heute?
Oh, das ist natürlich eine gute Frage, weil ich jetzt die genaue Bezeichnung, glaube ich, gar nicht weiß. Schlecht vorbereitet. Das ist ein Adidas Commonwealth.
Welche Farbe hat er?
Ganz weiß, Wildleder und so durchsichtige, Boostsohle. Ich muss kurz nachgucken,
Alles gut, wir sehen die Schuhe ja später auch auf jeden Fall nochmal als Sneaker-Schuh-Selfie auf unsere 43,5 Minuten-Matte. Da werden wir sie dann auf jeden Fall nochmal sehen. Aber
Ich glaube, das ist ein ZX500. Sorry, dass ich unterbreche. Ich glaube, das ist ZX500. Commonwealth, irgend sowas.
Ja, ich habe ungefähr so ein Bild davon vor Augen. Ja. Aber mit der Boost-Sohle bist du eigentlich soweit immer an deinem Arbeitsplatz dann relativ zufrieden.
Oh ja, ey, ich liebe das. Boost ist echt, seit der erste NMD damit ankam, habe ich die Dinger eigentlich nur noch an. Also ich versuche da, bis auf ein paar Young Ones, die ich auch super gern trage. Ich weiß nicht, wie die das da hinbekommen haben. Ich weiß nicht, was da drin ist, Adipren oder irgend sowas. Aber das ist auch super gut zum Auflegen. Ansonsten habe ich eigentlich fast immer eine Boost-Sohle an. Ja.
Okay, aber da kommen wir gleich mal schon zu dem Punkt, weil da sind wir jetzt schon so direkt mit der Schuhfrage drüber gehuscht. Ich nehme mir das mal raus, weil wir uns ja schon so ein bisschen kennen. Ich kann es ja mal so machen, dass ich mit meinen Worten beschreibe, wer du bist und was du machst. Und du korrigierst dann einfach rigoros alles danach, was ich komplett falsch gesagt habe. Also einmal weiß ich auf jeden Fall, dass du der DJ-Weltmeister bist im Red Bull Freestyle. Wenn ich es auch noch richtig weiß, war das damals in einer ganz, ganz abgefahrenen Stadt in Baku in Aserbaidschan.
Ja.
Und du bist Inhaber von deinem eigenen Label Crispy Crust, was du mit den beiden Homies von den Drunken Masters zusammen machst. Ihr habt mega geilen Merch am Start. Ich glaube, das Pizza-Longsleeve von euch, das ist schon bei mir dreifach totgewaschen. Du bist zudem auch Vater, du bist riesengroßer King of Queens-Fan. Du bist jemand, der auf jeden Fall schon alles ziemlich gesehen hat, was mit Deutsch- und US-Rap so in Deutschland gegeben hat. Du hast mit Sicherheit schon alle weltweiten Locations, die irgendwo in einer höheren Relevanz stehen, gesehen. Und man kann auch von dir mit Recht behaupten, dass du wirklich ein Superstar-DJ bist. Nicht einfach irgendein DJ, sondern deine Titel und auch deine weltweite Expertise kann man, glaube ich, schon da an der Stelle, ohne zu protzen, sagen, dass du eine sehr, sehr krasse Karriere bis dato schon hingelegt hast.
Ah, Micha, ey. Jetzt passen meine.
Aber kann man schon so sagen. Also, wir haben ja ein paar Fragen im Vorhinein bei uns auf Social Media eingeholt und da sind ja ein paar Fragen gedroppt, was jetzt auf jeden Fall die Vermutung jetzt dann bestätigen würden, weil es haben echt mega viele Leute geschrieben und wir mussten einiges rauskürzen, weil ansonsten kommen wir heute zeittechnisch mit unseren 43,5 Minuten gar nicht so hin.
Okay, ja, erstmal danke für die vielen netten Worte. Jetzt muss ich eigentlich meine Schuhe wechseln und irgendwelche mit Rot mir holen, weil ich bin jetzt rot angelaufen. nee, vielen Dank, Mann. Das, was du gesagt hast, die ganzen Fakten stimmen natürlich so. Das mit dem Superstar-DJ, das, ja... Cool, das ist natürlich, ich habe das mal so aus Witz meinen Töchtern gesagt, wenn die Frage bekommen im Kindergarten und in der Schule, ey, was ist denn dein Papa eigentlich vom Beruf, dann sag den nicht DJ, sag den Superstar-DJ. So ein bisschen halt auf Joke. Ich glaube aber, dass die eh nicht genau wissen, wie besonders erstmal schon der Beruf des DJs ist und wie noch besonderer es ist dann auch, weltweit dann so viel unterwegs zu sein und auch in so Competitions und so zu gewinnen. Aber ja, alles, was du so gesagt hast, das stimmt. So die Fakten sind auf jeden Fall so. Aber für mich sehe ich mich ja trotzdem immer noch so auf so einer Reise. Ich werde immer noch mehr in meiner Karriere erreichen und lasse mich oft so ein bisschen treiben, gucken, was passiert. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Ziele, die ich erreichen will. Gerade momentan arbeite ich halt einfach mega krass viel an eigener Musik. Dadurch, dass ich halt wirklich schon überall aufgelegt habe und ich will nicht sagen, der DJ nicht mehr ganz so viel wert ist, aber es ist ja nun doch tatsächlich so, dass viele der bekanntesten DJs mittlerweile eher Produzenten sind, die durch ihre Songs bekannt sind und die das hat sich bei mir halt auch über die letzten Jahre rauskristallisiert, dass es halt total wichtig ist, eigene Tracks zu haben und deswegen haben wir auch das Plattenlabel mit dem Drunken Masters gegründet. Ja. Haben da sogar auch noch einen eigenen Verlag gegründet, Crispy Crust Publishing, wo wir auch Musik für Werbung und so machen. Ja, auch schon für irgendwelche Schuhe und so lief auch schon Musik von unserem Verlag und unserem Label dann in Spots. Und das ist halt ganz neue Sache, die sich da aufgetan hat und auch extrem viel Spaß macht. Und mir bei meinen DJ-Gigs dann auch wieder mehr Freiheit verschafft, weil ich ein bisschen mehr auswählen kann, was spiele ich jetzt und was lasse ich lieber weg. Wie zum Beispiel so Handtuchpartys, wo man dann noch eine Woche später im Krankenhaus liegt wegen Alkoholvergiftung.
Ein Zucken am linken Auge hat, genau. Dann chronisch für den Rest des Lebens, ja.
Ja, was du aber vergessen hast, muss ich echt noch sagen, dass ich ja auch ein Döner-Connoisseur bin. Ich glaube, so spricht man das auch. Ne?
Stimmt.
Wir haben ja herausgefunden, dass da ein Fulda, wie in Dresden, im Barbos.
Du hast das rausgefunden.
Barbos Döner Point, ja.
Ja, wir standen morgens, glaube ich, so gegen 6:30 oder so vor dem Ding und du sagst zu mir, ey, Digga, das Ding gibt's auch noch genauso bei uns in Dresden. Ich so, du willst mich doch verarschen. Und dann hast du doch irgendwas noch rausgeholt, irgendeine Karte oder einen Flyer. Nee, die Internetseite, genau. Und auf der Internetseite war das dann aufgeführt, dass es das Ding irgendwie nur in Dresden und einmal in Fulda gibt und ich war so komplett von der Rolle.
Ja, nee, oder stand das nicht auf der Tüte drauf, die wir da bekommen haben,
wo ja,
die Döner drin waren?
Irgend sowas.
Es stand ja, da voll, viermal in Dresden, einmal in Fulda. Und ja, dann
Das ist richtige Illuminatenscheiße, weißt du, das ist so das Ding, was das Band zwischen Dresden und Fulda zusammenhält, was uns zusammenhält. Aber ich muss leider gestehen, ich habe das ja neulich auch ganz kurz geschickt, es gibt die sind umbenannt. Dieses ist jetzt ein neues Franchise. Barbos ist nicht mehr hier bei uns. Das Wahnsinn. Ist leider, ja, also zumindest das Band an der Stelle müssen wir jetzt anderweitig aufrechterhalten.
Miese Nummer. Naja, aber, seit die Filiale in Toronto eröffnet haben, ne? Da.
Ja, stimmt.
Das ist halt, also da gibt es auch noch einen Barbos in Toronto, Kanada. Das habe ich nur rausgefunden, weil ich den bei Instagram taggen wollte. Und da steht da, was? Barbos Toronto? Ich so, what? Und die halt, die sponsern irgendeine Fußballmannschaft dort. Absolut Wahnsinn.
Toronto, Dresden, Fulda. Das ist einfach immer so das Ding. Das ist Toronto, Dresden, Fulda. Das ist unser Lifestyle.
Ja.
Ne? Ja, aber da sind wir schon so an einem kleinen Punkt, weil ich meine, wir haben dich ja auch nicht ohne Grund jetzt dann als echt favorisierten Interviewpartner für uns jetzt rausgeholt, weil wir haben schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel und jetzt auch kurz vor unserer Podcast-Aufnahme habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, bin aber nicht an den Punkt gekommen, aber vielleicht können wir uns da gegenseitig so unterstützen oder nochmal auf die Sprünge helfen. Wann wir denn eigentlich, also wann durfte 43,5 SK83 kennenlernen? Ich bin aber ehrlich gesagt nicht an den ersten gemeinsamen Moment gekommen. Kannst du dich da noch dran erinnern, wann wir uns das erste Mal kennengelernt haben?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe da auch drüber nachgedacht und mir fällt das nicht ein, aber es muss irgendwie schon seit Store-Eröffnung, muss das irgendwie in die Richtung sein. Ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht irgendjemand, der das jetzt hört, der kennt die Story und hat uns introduced. Aber ich glaube, es muss irgendwie damit zu tun haben, weil das muss, wann war denn das dann? 2010 oder so, ne?
Das oder 11? 2011, 2012 muss das gewesen sein. Also Olli und ich haben auf jeden Fall immer viele von deinen Mixen gepumpt. Wir haben ja dann auch auf jeden Fall damals, das weiß ich noch, das war für mich so eins der mit der geilsten Versandbeilagen-Dinger, damals noch einen eigenen Mix mit dir rausgebracht, halt auch noch klassisch auf CD, also an alle, die sich noch erinnern können, früher in Autos hat man CDs gehört, aber es könnte auch auf jeden Fall der Kitsune seine Hände mit im Spiel gehabt haben, der uns irgendwie ein bisschen connected hat, weil wir kennen Kit ja gut, du ihn ja auch. Das könnte vielleicht eine Connection sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Ich glaube, der Kitsune ist ein bisschen später dazu gekommen. Weil an was ich mich so ein bisschen erinnere, sind halt wirklich diese CDs und dass wir diese CD zusammen machen wollten. Und ich glaube, vorher hattet ihr auch nie so ein Mixtape oder sowas in die Richtung gemacht, oder?
Ja, das war. Ja.
Und ich kann mich vielleicht auch, war das auch nicht irgendwie so, dass es da eine Opening-Party gab und ich da aufgelegt habe oder irgend sowas? Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie vielleicht auch über Adidas. Dass die Connection da damals kam, ich kann mich nicht richtig erinnern, muss ich ehrlich sagen.
Das kann echt gut sein. Ich weiß auf jeden Fall, wir hatten ja damals zu dem Opening eine Cap von uns geschickt bekommen, oder eine Cap hatte Olli und ich geschenkt bekommen von meinen Brüdern. Die haben wir dann auch so Family and Friends mäßig rausgehauen. Da kann ich mich dran erinnern, dass wir dir auch eine geschickt haben und so weiter. Also irgendwo, es muss aber wirklich so in der Zeit gewesen sein, aber ich glaube, es sind jetzt schon so knapp 10 Jahre. Du warst auf jeden Fall einer der DJs auf unseren Handtuchpartys, der die meisten Gigs dort gespielt hat. Das weiß ich auch auf jeden Fall. Du warst auch bei der legendären Red Party damals mit am Start gewesen, oben im Löwen. Das weiß ich noch, wo wir danach dem Felix, also Shoutout an Felix vom Löwen hier in Fulda, seine komplette Einrichtung neu ersetzen mussten, weil wir leider so ein rotes Konfetti eingesetzt haben, was dann komplett abgefärbt hat auf Boden, Einrichtung, Barinventar. Ne? Also gut, wir haben 2 Euro beim Einkauf eingespart. Das hat sich hinten raus auf jeden Fall mega gelohnt von diesen Luftgirlanden, die wir da verschossen haben. Ja, auf jeden Fall, ey. Aber das sind schon ein paar Jährchen. Halten wir es mal so fest an der Stelle.
Ja, es war einfach nur irre, Alter. Was wir dort erlebt haben, es ist einfach nur absolut der Wahnsinn.
Ja, aber du hattest auch auf jeden Fall immer einen sehr, sehr großen Beitrag da mit zu beigeleistet. Und es war halt immer eine mega große Ehre für uns, dass du halt dann teilweise von irgendwelchen internationalen Gigs dann direkt zu uns nach Fulda gekommen bist und hast dann da direkt weiter gerockt und so weiter. Also das war schon immer eine ziemlich geile Geschichte auf jeden Fall.
Legendär.
Ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne langjährige Sache, die uns verbindet, aber jetzt wollen wir mal nicht so in Erinnerungen schwelgen. Ich glaube, das wird nämlich dann auch nicht, wenn wir jetzt hier nur so von den lokalen Sachen sprechen würden, so dem gerecht, was du machst, weil das, was du angesprochen hast mit wirklich deiner internationalen Karriere und ich muss auch echt sagen, normalerweise ist jetzt so das Musikalis, das Genre, wo viele deiner Songs sich jetzt bewegen, ist jetzt nicht so im Kern direkt meins. Allerdings muss ich sagen, dass zum Autofahren in einer ganz gewissen Situation die Songs von dir durchgängig und von deinem Label, hört sie euch am besten einfach mal an, also unter SK83, wenn ihr bei Spotify sucht oder den üblichen anderen Portalen, wird man das ja auf jeden Fall finden. Die haben immer eine voll krasse Energie. Also wenn man wirklich morgens mal einen Scheißtag hat und auf dem Weg zur Arbeit ist und sagt, okay, heute komme ich gar nicht so in die Pötte, mir geht es jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, dann kann ich euch nur empfehlen, hört euch 2, 3 Songs von dir an und danach werdet ihr definitiv wach und mit einer ganz anderen Energie in den Tag starten. Ja. Oder beschreibt mal so mit eigenen Worten, wie würdest du so deine Richtung, deine Songs, die du produzierst, beschreiben, SK?
Also, du hast es schon so richtig gesagt, Energie ist ein mega gutes Stichwort. Ich mag das halt, wenn es abgeht, egal ob jetzt beim Auflegen oder auch beim Produzieren. Ja, ich will immer so einen Push haben und wenn ich einen Track spiele beim DJing, dann soll das auch immer nochmal einen draufsetzen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen so über die Jahre hin immer die Leute geflasht, dass wenn ich auflege, dann haue ich halt einen Hit raus und die Stimmung ist dann schon mega gut und dann kommt halt doch noch einer, der toppt das dann auch nochmal. Dann kommt danach einer, der toppt das dann auch nochmal. Dann vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber ich glaube, das hat immer so, das war immer so ein bisschen mein Style und das habe ich dann halt auch versucht, bei der Musik ein bisschen umzusetzen. Natürlich habe ich mich über die Jahre, also gerade mit den ersten Mixtapes, die wir zusammen gemacht haben, auch musikalisch sehr anders entwickelt, als man das hätte von den Mixtapes her vermuten würde. Die waren viel Hip-Hop-lastiger. Es war schon dann nach und nach auch mehr mit verschiedenen Genres gespickt, vor allem auch durch dieses Red Bull Freestyle. In diesem Battle geht es darum, 3 verschiedene Musikgenres so technisch anspruchsvoll und kreativ wie möglich in 15 Minuten zu mixen.
Ja.
Das war dann so diese Übergangsphase und irgendwie habe ich mich danach dann auch durch Trap-Musik, also ich rede jetzt nicht von der Trap-Rap-Musik, sondern eher von so EDM-Trap, krass beeinflussen lassen, weil diese Sounds kannte ich aus den Tracks, die ich halt als Kid gehört habe. So halt, ich habe halt viel so Rave-Sound und elektronisches Zeug gehört, Anfang der 90er und da war ich noch gar nicht so richtig so an Hip-Hop dran. Und dann kam aber halt dieser Hip-Hop-mäßige Beat, ja, Halftime mit fetten 808 und Clap und Snare und war halt mit diesen Rave-Sounds. Und das Krasse war, ich war auch in meiner DJ-Karriere so an dem Punkt, wo ich irgendwie selbst Mucke machen sollte. Und was mich so immer krass genervt hat, ich habe so viel Beats gemacht und ich habe die Rappern geschickt. Und alle so, nee, nehme ich nicht, nee, ist mir zu hart, ist mir zu elektronisch. Und dann habe ich dann irgendwann einfach gesagt, ey, komm, scheiß drauf. Ich mache jetzt die Tracks einfach ohne Vocals. Ich nehme einfach Samples. Und das war halt auch diese Zeit, wo diese Trap-Musik da hochkam, wo quasi alles an Vocals mehr oder weniger gesampelt war von irgendwelchen Rap-Sachen. Und da habe ich ja 2013 oder 14 war das, glaube ich, habe ich dann diese Single Get Down gemacht mit so einem Ludacris-Sample. Die war dann halt schon in die Richtung und von da an ging es dann halt immer mehr in diese Richtung. Und 2017 kam dann mein größter Erfolg bis jetzt zusammen mit den Drunken Masters, haben wir den Track Rave. Der ist der Kategorie Future Bass zuzuordnen, wer sich darunter nichts vorstellen kann. Das ist halt eigentlich House-Musik-Sounds mit einem Hip-Hop-Beat. Ja, schön große Chords. Und melodisch, sehr melodisch, aber auch sehr aufgeblasen und mit einer Ohrwurm-Melodie. Und das wurde vom Label Sony gesigned und mit der Prämisse, da eine Vocal-Version dazu aufzunehmen, innerhalb von 2 oder 3 Monaten. Falls dies nicht passiert, wird es als Instrumental erstmal released und wir suchen dann weiter nach einer Vocal-Version. Es gibt bis heute keine Vocal-Version. Der Song steht halt so, wie er ist für sich und das ist das Fantastische daran. Der Song lief bei Radio Fritz, das ist ein großer Jugendsender in Brandenburg, auf Rotation, war der meistgespielte Song in dem Jahr, ohne einen Vocal. Und ich weiß auch bis heute nicht wirklich, was diese eine Vocal-Sample-Fetzen da drin tatsächlich sagt. Manche denken never, never, aber das ist definitiv nicht. Ja.
Wir hauen es auf jeden Fall mal in die Shownotes mit rein, dass jeder sich da, der da Bock drauf hat, aber ich glaube, jeder, der dann da mal reinhört bei ein paar von den Songs von dir und den Jungs, wird schnell merken, um was es da musikalisch geht. Und das ist jetzt keine gechillte Akustikgitarre am Lagerfeuer, sondern ist auf jeden Fall schön richtig, wo es vorwärts geht. Und in so manchen Momenten braucht man das ja auch auf jeden Fall mal.
Ja.
Und ich finde es auf jeden Fall von Zeit zu Zeit gerade immer mal geil, dann ein bisschen die Mucke zu pumpen und ja.
Freut mich.
Hier spricht ein Turnschuhverkaufender Fanboy. Apropos Fanboy, du hast ja durch deine Karriere auch einige sehr, sehr krasse und bekannte Leute kennengelernt, mit denen du auf jeden Fall echt per Du bist. Und wenn man so ein bisschen dir auf Instagram, wo du ja auch mega aktiv bist, und ich finde es bei dir immer geil, wenn man dir so folgt, weil du so es hinbekommst, die Leute ja ein Stück weit mit auf deine Reise zu nehmen, wo man dann halt eigentlich auch mitbekommt, okay, da an der Ecke der Welt ist er jetzt gerade wieder. Dann sieht man aber auch wieder teilweise, wie du dann bei dir daheim bist. Dann gibst du natürlich dann auch immer wieder Einblicke, wenn du selber daheim am Produzieren bist oder wenn du dann halt auch gewisse Gigs so von zu Hause aus startest. Aber wir können da auch mal so ein bisschen reinjumpen, direkt so in so das Leben eines Superstar-DJs, weil nämlich eine Frage kam, Jazzy Jeff, den du ja kennst,
ja.
Ob er denn irgendwelche coolen Geschichten aus der Prince of Bel-Air Zeit erzählen würde, wenn man auf ihn trifft.
Ich glaube, das ist also eine Sache, wenn jemand versucht, diesen Gruß mit ihm zu machen, den er immer mit Will macht, da wird er richtig sauer. Das ist schon mal Fakt. Also das macht er auch nur mit Will, das macht er mit niemand anders.
Okay.
Das ist so das Fettnäpfchen, in das darfst du nicht treten, weil dann ist Konversation beendet. Ja. Das ist halt mal so das Erste. Und ja, so viel haben wir darüber, ehrlich gesagt, auch nicht gesprochen. Aber er weiß natürlich, was das alles für seine Karriere bedeutet hat. Ja. Und ich denke, dass ich jetzt da so viel darüber rede, ist vielleicht auch ein bisschen unpassend. Also, weil so viel hat er mir nicht dazu erzählt. Alles das, was ich dazu weiß, habe ich halt irgendwo immer mal so mitbekommen. Also das war bei uns jetzt nie so ein Riesenthema. Aber fällt mir jetzt auch spontan nichts ein. Der ist natürlich da sehr dankbar für die Möglichkeit. Also müsste mal überlegen,
ja, auf jeden
dass
er Fall.
So viele Leute begleitet. Ne? Und,
ja, voll. Ja. Aber wenn man auch Jazzy Jeff jetzt folgt und so ein bisschen schaut, was er macht und hin und her, glaube ich, ist es da auch gar nicht notwendig, weil neben jetzt so wirklich eine Person und einer Persönlichkeit wie dir, wenn man auch anguckt, was da noch ein paar andere Jungs, die halt echt immer richtig routiniert sind und bei echt mega großen Gigs auf der Welt spielen, mit einer Routine und einer Erfahrung und natürlich dann aber auch immer noch mal so dem Anspruch, dann kann man da, glaube ich, auch bei jemandem wie Jazzy Jeff sagen, dass der sich jetzt da mit dem, was er da auch heute noch reißt und macht, nicht dahinter verstecken muss, dass er irgendwann mal in den 90ern bei einer coolen TV-Show mitgewirkt hat, sondern auch da würde ich jetzt einfach mal behaupten, gibt es da auch noch heute Sachen. Ich kann mich noch an eine Session, glaube ich, erinnern. Da war das in Aserbaidschan von euch, wo ihr in so einem riesengroßen Kreis an, ich glaube, waren das 34 DJs oder wie viele DJs waren das?
Oh, das weiß ich nicht mehr, aber das war so DJ-Weltrekord. Das war in Tokio 2015.
An Tokio, okay.
Ja, und da haben wir gerade diesen neuen DJ-Mischer vorgestellt, der DJMS9 von Pioneer, an dem ich übrigens mitgewirkt habe. Bin ich sehr stolz drauf, das immer zu erwähnen. Weil die kamen nach meinem Titelgewinn beim Red Bull Freestyle auf mich zu und fanden meine Art und Weise, wie ich auflege, so cool. Ich hatte ja so einen externen Sampler noch dabei und wir haben dann quasi den Sampler in den Mischer eingebaut. Das gab es so in der Form noch nicht, also vor allem mit so großen Pads und so.
Geil.
Und da war auch Jazzy Jeff mit dran beteiligt an dem Mixer, also da haben viele Leute ihren Senf dazugegeben, aber
geil.
Ich werde nicht müde, das zu erwähnen, aber ich bin halt auch so ein bisschen.
Nee, ist ja auch eine krasse Story. Ich meine, wie viele Jungs können das von sich behaupten? Da, in Unbewusst hast du sogar auch jetzt gerade schon mein DJ-Synonym gedroppt, SK.
Dein DJ-Synonym?
Ja, das wäre nämlich, wenn ich mal so wie du Superstar-DJ geworden wäre, hätte ich mich nämlich DJ Mischer genannt.
DJ Mischer. Und dann B2B mit DJ bin ich nicht. Oh, ja, DJ ist er nicht, ist er nicht, ist er nicht. DJ ist er nicht.
Und hätte ich ein Bauunternehmen aufgezogen, hätte ich es einfach Betonmischer genannt. Okay, ey, wir kommen. Alle, die mich kennen, kennen meine Vorliebe für echt mega beschissene Wortwitze. Ja. Lass uns da so ein bisschen wegkommen. Aber das ist auf jeden Fall mal eine krasse Geschichte. Und ich meine, das ist echt eine Story, die kannst du dann irgendwo mal deinen Enkeln erzählen. Also wenn es bis dahin noch so DJing oder sonst was Auflegen in der Form von heute gibt. Aber das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Einer aus der Community hat nämlich gefragt, besitzt du noch Schallplatten? Und wenn ja, wie viele?
Oh, wie viele weiß ich nicht, weil es sind sehr, sehr, sehr viele. Ich sitze auch gerade bei mir im Studio und habe da meine ganzen Schallplatten direkt hier neben mir. Also ich habe sehr, sehr viele Vinyls. Ich habe sehr viele Vinyls.
Also damit hast du ja ganz klassisch, also hat ja auch früher kein Weg dran vorbeigeführt, hier vor Serato und Co. Du hast ganz normal noch angefangen früher, hast irgendwie 2-3 Homies, die dann deine Plattenkoffer geschleppt haben, wahrscheinlich gehabt oder so. Also so hast du noch ganz normal damals angefangen.
Genau, also ich habe mal kurz nur mal die Fächer hier gezählt. Ich denke mal, das ist schon 3.500 oder 3.000. Kann ich mir schon vorstellen, dass hier stehen. Also mit 12-Inch und 7-Inch, also die kleinen Singles.
Ja. Ich habe damals mal, da waren wir im Natrix, das war, wenn du Hip-Hop früher gehört hast, hier so im Raum Hessen, in Darmstadt, damals ja so mit so die angesagteste Hip-Hop-Location. Da habe ich das nur mal gesehen, da hat DJ Epps von Wu-Tang Clan mit einem verlängerten Docht vom Plattenteller, weil der hat dann irgendwie...
War der nicht von Rough Riders? Ich glaube, Epps ist von Rough Riders, du.
Ja, der war, also zu dem Zeitpunkt, wo wir den gebucht haben, war der mit den Wu-Tang-Jungs auf Tour gewesen, also Tour-DJ. Rough Riders wäre jetzt auch so ein, weiß ich nicht, DJ-Pedia-Ding auf jeden Fall, was man nachgucken kann. Aber hast du das auch mal irgendwie, war das so geläufig? Weil es fällt mir jetzt nur gerade ein, weil wir bei dem Thema Platte sind, weil der hatte dann vor seinem Set oder dann so seiner Routine, hatte halt irgendwie 5-6 Platten, die er dann halt schnell gewechselt hat, aufeinander gelegt und sein Plattenteller hatte dann einen verlängerten, oder wie heißt in der Mitte? Ist ein
Docht, ach, jetzt heißt weiß ich, was du meinst. Ich dachte, verlängerter Docht. Ich so, was? Ja, diese Spindel halt in der Mitte.
Ja, in der Mitte, also die Fixierung, ne, von der Platte.
Verlängerter Docht. Geil, Alter. Ich sehe schon die Podcast-Überschrift, verlängerter Docht.
Verlängerter Docht. Ja, Micha spricht mit DJ SK83 über den verlängerten Docht.
Ja, nee, aber nee.
Du weißt, was ich meine.
Ja, ich habe das immer so gemacht. Ich habe mit so kleinen Aufklebern, die früher von den BASF-Kassetten, da waren ja immer so Aufkleber mit drin, ne? So 1, 2, 3 und so, um deine Kassetten zu labeln. Die habe ich immer genommen und habe die direkt auf die Rillen geklebt. Und da habe ich dann die Nadel direkt rangeschoben. Und da ist das direkt in die richtige Rille gehopst, wo ich das brauchte und konnte es direkt scratchen. Da muss ich nicht vorhören halt. So habe ich das halt gemacht.
Ah, okay.
Und jetzt aber so viele Platten übereinander gelegt habe ich eigentlich nicht. Nee.
Okay. Aber apropos Sticker, kam eine Frage nämlich rein, ob es einen liebsten Edit von dir selbst gibt.
Einen liebsten Edit von mir selbst? Schwere Frage. Nee, kommt immer drauf an.
Das ist so die Frage, wie wenn du einen Turnschuhsammler wahrscheinlich fragst, was ist dein Lieblingsturnschuh?
Nee, dein Lieblingsschnürsenkel.
Naja, welcher genau? Was ist dein Lieblingsschnürsenkel?
Ja, ist schwierig zu sagen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe zurzeit irgendwie, das habe ich durch Zufall entdeckt, habe ich so eine Routine, nenne ich es mal, das ist eigentlich nur ein Mix aus zwei Songs, die ich laufen parallel und ich kann den Crossfader hin und her schieben und es klingt immer mega geil bei dem Drop. Das sind so zwei Dubstep-mäßige Songs. Das ist, was mir jetzt gerade als erstes einfällt, das mache ich mega gern und immer wieder, aber so ein Edit oder irgendwas. Manchmal verliere ich mich echt so tagelang in irgendein Edit, in 1000 Details und dann spiele ich so, merke selber, ja okay, das war jetzt doch nicht so. Das war geil irgendwie für dich selbst, aber es funktioniert dann nicht. Manchmal macht man halt auch Sachen, die sind zu um die Ecke gedacht und funktionieren dann nicht. Und deswegen.
Ja. Aber da so eine gute Überleitung vielleicht auch noch, weil das Video gibt es auf jeden Fall ja auch noch im Netz und das kann ich auf jeden Fall nur ans Herz legen. Das heißt, wenn irgendwann mal jemand ein DJ-ism in Perfektion sehen möchte, dann kann er sich mal das Video von deinem Auftritt beim Threestyle anschauen, weil da hast du auf jeden Fall richtig einen vom Stapel gerissen. Für mich nach wie vor immer noch einer der schönsten Details, die so wie wenn du dann mit dem Mixer oder mit dem Mischer, an dem du arbeiten durftest, erzähle ich dann manchmal ganz stolz, dass du unser rotes 43,5 Handtuch mit dabei hattest oben auf der Bühne. Aber wenn man sich die 15 Minuten von dir, wo du ja durch drei Stilrichtungen gehen musstest, anschaut, wie lange hast du auf diese Routine vorbereitet? Das war nämlich auch eine Frage aus der Community.
Die Frage kriege ich sehr oft, deswegen würde ich die jetzt nicht beantworten. Nee, Spaß. Die Frage bekomme ich tatsächlich.
Nein, beantworte ich nicht mehr. Such sie selber im Netz.
Nee, beantworte ich natürlich sehr gern. Also das ist so ein Prozess gewesen über tatsächlich viele Jahre. Also erstmal überhaupt war ich immer sehr inspiriert von DJs, die in dem Contest schon mitgemacht haben, zu einer Zeit, in der es den Contest in Deutschland noch gar nicht gab. Und dann habe ich davon Wind bekommen, habe dann gesehen, es findet jetzt auch in Deutschland statt, habe mich dann auch beworben und wurde angenommen. Und da ab dem Zeitpunkt habe ich halt auch richtig krass angefangen, an so Routines dafür zu arbeiten und habe die auch, und das kann ich nur jedem, der da teilnehmen will, empfehlen, halt diese Routines auch in meinen Clubsets angefangen umzusetzen. Und somit hat sich dann so ein großer Haufen an Mixes und Routines und Tricks angehäuft, dass ich dann jetzt, ohne zu übertreiben, relativ spontan auch entscheiden konnte, was spiele ich denn da jetzt? Und ich glaube, das macht insbesondere auch dieses Set so besonders, weil das wirklich an dem Tag da in der Venue habe ich noch ein paar Sachen geändert, wo andere wahrscheinlich da sich wochenlang mit genau dem gleichen Set da vorbereitet haben, habe ich da halt die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass ich mich permanent immer vorbereitet habe auf so Style-Sets, da einfach so mehr oder weniger auch Sachen zusammensetzen konnte. Und das Einzige, was ich dann halt wirklich für die Competition gemacht habe, ist so Tracks gekürzt, weil man halt ja wirklich relativ begrenzt ist in der Zeit. Und ich glaube, das macht dieses Set auch so ein bisschen zu dem, was es ist, dass das halt so float und dass es halt nicht so überkrass durchproduziert klingt, sondern es ist halt immer noch ein bisschen so organisch klingt, sag ich mal. Das ist das.
Kann man auf jeden Fall jedem nur empfehlen, sich's mal zu geben auf den üblichen Plattformen, weil das war auf jeden Fall. Also ich weiß es noch, wo du aufgetreten bist, es dann die Runde auch gemacht hat, dass du den Contest gewonnen hast. In den Wochen danach lief's bei uns im Laden und im Büro rauf und runter, weil das ist auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich krass gewesen.
Danke, Mann. Ja, freut mich. Ja. Ey, aber eine Sache stört mich daran, also richtig krass. Ja. Und das hat sich danach geändert. Ich habe da ein T-Shirt getragen, das hatte normale Größe.
Ja.
Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber das ist halt hochgerutscht. Und ich stehe dann auf der Box oben, von der ich übrigens fast runtergefallen wäre. Da hat Gott sei Dank der DJ Shortcut von Beat Junkies die Box festgehalten, damit ich da nicht abstürze. Und da hängt wirklich mein Hip-Hopper, ne, trägt die Jeans tief. Hängt halt da in mein halbe Boxershort raus. Ja. Und jedes Mal, Alter, wenn irgendwo kommt wieder der Kommentar, zieh die Hosen hoch. Und dann denke ich immer, meine Oma hat dir das auch immer gesagt. Ne, das Problem war aber nicht die Hose, weil das Problem war mehr, dass meine Hose war oben, aber die Boxershort hat es da so drüber geschoben und die hing dann da wieder hinten runter. Und dann war halt auch noch mein T-Shirt irgendwie so kurz. Und seitdem trage ich halt immer utopisch lange T-Shirts. Einfach nur, damit das nicht mehr passiert. Weil auch, als ich die Trophäe bekommen habe, auf dem Bild, genau das Gleiche, nur von vorn. Siehst halt meine Hosen halt relativ auf Hüfte, ne? Und dann halt die Boxershort. Ah, peinliche Aktion. Naja, lässt sich nicht ändern.
Ja, aber SK, du kannst es tragen, weißt du?
Okay. Ja, seitdem echt nur noch ganz, ganz lange.
Longshirts bis in die Kniekehle.
Genau, so wie
ganz. Longshirt for life. When Longshirt is live.
Keep calm and wear Longshirt.
Genau, genau. Ja, auf jeden Fall mega krasse Aktion. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal reinzuziehen.
Ja, und dieses Handtuch, das hattest du mir auch extra geschickt dafür, ne? Das
ja,
hattest
ja.
Du.
Ja, ja.
Oder irgendwie so war das, ich weiß nicht genau, aber du hattest mir extra nochmal ein Paket geschickt.
Du hattest mir noch kurz vorher geschrieben. Ja, klar, ich meine, du weißt das besser, für was du auf jeden Fall an Handtuch dann bei einem Gig brauchst. Aber uns hat es auf jeden Fall mit einem mega großen Stolz erfüllt. Und insgeheim weiß natürlich Olli und ich, dass das eigentlich der ausschlaggebende Punkt für deinen Erfolg da an der Stelle war.
Ja, ja. Ne? Ja, das ist so.
Frei nach Perry Roden, wenn du in der Galaxie dich bewegst, hab immer ein Handtuch dabei. Gibt's wirklich, deswegen gibt's den internationalen Feiertag des Handtuchs. Kann man wirklich nachlesen im Internet. Mega geile Geschichte, per Anhalter durch die Galaxis. Unnützes Wissen an der Stelle.
Okay.
Nächste Frage, zu der ich auch eine gewisse Verbindung habe. Wie denn die Arbeit von dir mit den Fanta 4, den Fantastischen 4, war. Du warst ja für eine längere Zeit mit den Jungs nicht nur unterwegs, sondern hast dort auch mitgewirkt.
Ja.
Und die Frage kam rein, wie war die Arbeit?
Ja, war mega entspannt, aber ging natürlich dann relativ unschön zu Ende. Ich habe da, ich glaube, in Bamberg war es, haben mich so zwei Freunde auf ein Konzert besucht und die haben sich so daneben benommen, dass ich rausgeflogen bin aus der Band.
Echt? Das müssen ja richtige Assis gewesen sein.
Ja, weiß auch
in
nicht,
Bamberg.
Ey. Ja. Hm. Naja, wer weiß, egal. Nee, Quatsch. Bin natürlich also, nicht deswegen rausgekommen.
Die Story, da müssen die Leute uns dann schon persönlich drauf ansprechen bei nächster Gelegenheit, dass wir ihnen die erzählen, SK.
Ja, genau. Nee, war natürlich nur ein Witz.
Ja. Klar.
Bin deswegen nicht rausgeflogen, aber ich war, ich glaube über 2 Jahre war ich der Tour-DJ von den Fanta 4. Die haben, also es ist auch kein Scheiß, ne? Das klingt dumm, wenn ich das so selber erzähle, aber wenn Smodo gefragt wird, warum sie denn jetzt noch einen DJ in die Liveband mit dazugeholt haben, weil die haben ja eigentlich Michi Beck, der eigentlich der DJ ist, hat Smodo immer gesagt, weil wir den Besten wollten.
Geil.
Und du so. Und die wollten halt gern so ein bisschen, das sag ich immer so, das haben nicht die Jungs so gesagt, so Beastie Boys-mäßige Show abziehen, wo halt wirklich ein DJ ist, der halt Action macht und die rappen halt drauf, so richtig oldschool drüber über Beats. Und auch ausschlaggebender Punkt war auch eine Aktion, die wir hatten in Wien, in einem ganz, ganz kleinen Store, fast schon eine Art Museum für so analoge Technik. Da gibt's eine Maschine, wo man analog auf Vinyl aufnehmen kann. Klingt verrückt, ist aber so. Da wurde ein Live-Konzert gespielt von Fanta 4 und mir. Ich habe quasi die Beats medley-mäßig aufgelegt. Die haben live drüber gerappt. Das Ganze wurde live auf eine Platte gecuttet. Und die Platte haben wir dann mit den wenigen Fans, die dort dabei sein konnten, ich glaube 20 oder 25, live danach sogar nochmal angehört. Ja, und das Ganze gibt es auch auf Spotify, wurde das dann nachträglich auch noch veröffentlicht. Super Sense heißt das. Mhm. Könnt ihr euch mal anhören. Und dafür bin ich eigentlich dazugekommen. Das hat den Jungs dann so gut gefallen, dass wir dann das Konzept für die Tour weitergesponnen haben. Und ich wurde dann auch, Stichwort Edit, auch involviert, um Songs von denen zu editieren. Unter anderem auch Edit von einem Song, den die einfach nicht mehr spielen wollten, weil sie nicht mehr hören konnten, Dida. Ja, ich habe zum Beispiel Dida für die komplett neu produziert, in einer Boom-Bop-Hip-Hop-Version.
Krass.
Ja, also nicht so auf so Pop, sondern ich habe da das basiert ja auf Samples und ich habe das dann so eher so Boom-Bap-mäßig gemacht, ja, mit so richtig rohen Drums, trotzdem der normalen Bassline, also man konnte das erkennen, aber es war halt ein neues Gewand und das war der Moment, das hat mir Michi mal gesagt, wo die angefangen haben, die da wieder gern zu spielen. Und das war ganz nice. Da hatten wir dann diese Tour.
Geil.
Ich habe die Tour sehr oft als DJ eröffnet mit einem kleinen Hit-Medley. Dann sind die Jungs rausgekommen auf dem Beat von Reime Monster. Reime Monster geht ja mit einem Fanta 4-Zitat los. Das wissen vielleicht viele gar nicht. Aber schönen guten Abend, meine Damen und Herren.
Ja.
Ist ja von Fanta 4. Eigentlich, also Afrop und Ferris haben das von einem Fanta 4-Song übernommen und so hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen, weil den Reime-Monster-Beat, der geht ja auch immer krass ab, sind dann darüber raus, sind wir in den nächsten Track reingeswitcht, alles live DJ-mäßig gemixt, dann habe ich gecuttet, die ganzen Scratches gemacht und dann Nach 15 Minuten Show haben wir quasi die Show beendet, sind von der Bühne gegangen und dann ging es quasi richtig los mit Band und da war ich dann Teil der ich glaube, 6- oder 7-köpfigen Band und habe dann Scratches gemacht, Soundeffekte und, so Stuff. Ja.
Auf jeden Fall, ja, und die ist auch mega geil zu sehen. Die Jungs haben ja gerade die Doku von sich rausgebracht. Und wenn du halt so, ja, jetzt mein Alter bist, bist du halt dann an den Jungs ja irgendwie nicht dran vorbeigekommen und mega geile Story. Und weiß noch, als ich das damals mitbekommen habe, dass dann nach deinen ganzen anderen Wegpunkten vorher das dann sich dann auch gefügt hat, war ich nochmal eine Ecke mehr geflasht und ja, in Bamberg haben wir es ja dann so richtig schön auch, habt das ja richtig schön krachen lassen auf der Bühne und wir auch im Publikumsbereich.
Es ist eskaliert.
Ja. Es ist eskaliert. Es eskaliert eh.
Ja, genau. Nee, ich habe auch noch für die Jungs auf dem letzten Album, wer sich's mal anhören will, auf dem Captain Fantastic habe ich auch noch einen Song produziert. Da habe ich auch meine erste goldene Schallplatte bekommen.
Oh, krass.
Und der Song ist auch ganz witzig entstanden im Tourbus.
Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja. Also das Album kenne ich, aber die Story kannte ich nicht.
Ja, ich habe da, wir waren im Tourbus, Party nach der Show, alle zusammen da drinnen. Ich war natürlich wieder der DJ, habe da über Spotify irgendwas abgespielt, auch so einen Trap-mäßigeren Song von Yellow Claw. Das sind so Holländer, die machen Bassmucke. Und dann hat da Thomas D. auf einmal drüber gerappt. Und ich habe das mit meinem Handy aufgenommen und habe dann, ohne dass er es wusste, habe dann so einen Track draus gemacht, den rübergeschickt. Und das fand ich so cool, dass wir da einen ganzen Track draus gemacht haben. Das heißt, das ist mein Ding. Das hörst du auch. Ich glaube, der modernste.
Das ist mein Ding. Okay, dann hab ich für heute auf dem Weg nach Hause schon eine Aufgabe. Oder später im Büro, wenn alle hier weg sind, dann mit mal richtig hier die Hütte auseinandergenommen.
Ja, check's mal aus.
Die nächste Frage mit den Fantas geht in nochmal eine andere Richtung. Wir hatten vorhin das Thema schon mal. Was ist denn dein aktueller Lieblingsdöner in Dresden? Kannst du da mal den Hörern aus Dresden, die uns jetzt vielleicht zuhören, deinen persönlichen Hotspot geben?
Alter, Barbos, was geht? Wieso fragst du mich immer das? Barbos, immer, nach wie vor. War ich gestern erst.
Ich hätte gedacht, das hat sich, diese Dinge ändern sich ja mal im Laufe der Zeit oder so.
Nein. Ja, ist so. Alles bleibt so, wie das ist.
Es bleibt so, wie es ist.
Wie dieser Frauentauschtyp.
Es ist Obst im Haus.
Ja.
Okay. Gut, aber die Frage, das war mir klar, dass du da auf jeden Fall einen klaren Punkt zu hast. Bei uns in Fulda ist wirklich der allerbeste Dönerladen aller Zeiten, ist leider weg. Die Jungs haben aufgehört und bei uns ist definitiv eine Lücke. Aber das war mir klar, dass du die Frage ganz klar beantworten kannst. Die nächste Frage finde ich auch auf jeden Fall interessant. Die lautet nämlich, was war die beste Party, auf der du bisher warst, auf der du nicht DJ warst, und wer war der DJ?
Holy moly. Das ist immer
das
bei
ist
so
eine krasse Frage, gell?
Ja, es ist halt immer auch so, ich glaube, man kann das gar nicht so beantworten. Es ist immer nur, an was denkst du zuerst? Deswegen oftmals, wenn mich Leute sowas fragen, beantworte ich immer, egal, wenn es um so Beste geht, sage ich immer, was fällt mir als erstes ein? Und mir fiel jetzt spontan eine Party ein, da sind wir in Warschau gewesen, das war auch ein Red Bull Freestyle Event und sind da auf einem Boot gefahren.
Oh ja, geil.
Und da hat mein Freund aus Paris, der allererste Red Bull Freestyle Champion, Alex Notal, aufgelegt. Mhm. Der legt mit Vinyl auf, der spielt House und Disco und so ein Kram und er hat da halt diese Bootparty so krass abgerissen mit seinen Platten. Auf der Party haben auch noch ganz viele andere aufgelegt, aber das war jetzt die Szene, die ist mir direkt so eingefallen. Da waren auch noch, Mark Hype hat aufgelegt, das war nur Vinyl, also diese Afterparty nach den Battles sind immer Vinyl only, einfach weil das ein anderer Vibe ist. Als wenn jemand mit Computer spielt, weißt du, dann macht man ja diese ganzen Tricks mit den Pads und dies und das, und bei Vinyl ist halt so, du spielst, du entscheidest dich, einen Track zu spielen und er läuft dann. Das ist halt der große Unterschied. Mhm. Und da hat der Mark Hype gespielt, da hat Mojax gespielt aus England, aus Newcastle kommt der, dann hat der Scratch Bastard gespielt, Flipout aus Vancouver und halt der Alex Notal. Das ist das, was mir jetzt als erstes eingefallen ist. Und das ist eine Party, an die habe ich mich jetzt so direkt als allererstes erinnert. Aber ob das jetzt die beste Party war, auf der ich je war, puh, kein Plan, ey.
Ja.
Aber das ist so, das ist, glaube ich, meine Antwort für die Frage jetzt. Also bitte alle anderen nicht sauer sein, wenn ich jetzt nicht eure Party erwähne, wo ihr mir die ganzen Drogen und Prostituierten zur Verfügung gestellt habt.
Genau, nee, das muss man dann auch an der Stelle respektieren. Aber wo es auf jeden Fall...
Das war, will ich noch als Spaß kennzeichnen in den letzten Kommentar. So was habe ich noch nie gemacht.
Definitiv, jeder, der uns kennt, weiß, wie wir da ticken. Du hattest ja auch mal in einem anderen Interview geschrieben, dass eigentlich aber auch alle Partys, auf denen du gewesen bist, von DJ Ethernet, also Shoutout hier an meinen besten Freund Robson G-Funk,
ja,
dass das auch noch mal so ein bisschen dich geprägt hat in deiner DJ-Karriere. Ne?
Ja, definitiv. Und vor allem dieses Dortmund-Trikot, was er da anhatte auf seinem Junggesellenabschied. Alter, wenn ich das bekommen könnte, das wäre geil. Also so eins suche ich noch. Dieses,
das war wirklich sehr, sehr teuer. Das war
das damals ich dir. Noch
von Nike gewesen.
Ja, das ist das, wo die Champions League gewonnen
96.
haben.
War das 96? Ey, ich kann auch voll falsch liegen vom Datum her, ich müsste es nochmal nachrecherchieren, aber ich habe es eigentlich nur geholt, weil es so diese schöne neonleuchtende Farbe hat und du bist ja auch flammender Anhänger des ersten FCBs, so wie der Robert ja auch, aber das war halt für ihn so wirklich an seinem Junggesellenabschied die Todesstrafe,
ja,
dass er tagelang mit diesem Trikot unterwegs sein müsste.
Ja, ja. Von Kalle Riedle.
Ja.
Ja, nee, ey, das brauche ich noch. Muss ich mir irgendwo noch besorgen, Alter. Legendär, Alter.
Legende auf Legende. Also das kann man aber auch noch mal. Also neben jetzt den anderen Größen wie Scratch Bastard, Shortcut oder so, in der Dynastie kann man dann auch auf jeden Fall den Leuten Robert als Ethernet. Also gerade von seinen Skills im Bereich der Übergänge würde ich ihn da so in einer Liga mit den Jungs, ja, sehen.
Definitiv.
Ja. Aber andere Frage, Escape, wir bleiben bei dem Thema. Welche DJs in der heutigen Zeit oder Produzenten inspirieren dich denn?
Oh, sehr, sehr viele. Also ich bin sehr glücklich darüber, dass ich für What's So Not, einen DJ aus Australien, DJ und Produzenten, einen offiziellen Remix machen durfte. Was er so macht, finde ich sehr toll. Mhm. Dann auch Alice in Wonderland, die ist auch aus Sydney, Australien. Die produziert krasse Musik, legt auch sehr gut auf und ist, glaube ich, die höchstgerankte Frau in DJ Mag Top 100.
Mhm, okay.
Diese DJ-Abstimmung, die mag ich sehr. Ja. Ich feiere es auch krass, was DJ Snake erreicht hat über die ganzen Jahre, ne, mit seinen ganzen Produktionen, Tracks mit Justin Bieber, von einem DJ zu so einem krassen Popstar zu mutieren, ist halt schon Wahnsinn. Und aber auch halt so Turntable-Leute wie DJ Craze finde ich nach wie vor sehr krass. Wen ich als Produzent sehr mag zurzeit ist Frankie Nuts. Das ist, ich glaube, ein Holländer. Der macht so auch so krasse Rave-Sounds und mit Dubstep-Beat. Also das finde ich mega gut. Dann gibt es ja diesen deutschen Virtual Riot. Ist so der deutsche Dubstep-Held. Macht viel mit Skrillex und so. Den finde ich mega gut. Also du siehst schon, das hat sich bei mir alles so krass verschoben von diesen typischen Hip-Hop-DJ-Antworten weg zu mehr so Producer-Typen, weil ich finde das ein bisschen interessanter gerade, weil die DJ-Szene im Hip-Hop hat sich halt nicht so sehr entwickelt, ohne dass ich das jetzt böse meine, sondern da passiert halt seit Jahren dasselbe. Die Techniken stellenweise sind ein bisschen überholt.
Mhm.
Na, wenn du das so siehst, okay, Scratching nach wie vor ist natürlich cool, aber stell dir mal vor, wenn die diese Tricks machen mit den Platten, wo du immer zwei Platten auf beiden Seiten hast und du bringst die Stelle immer wieder zurück und da... Also ich mache das ja auch selbst und da reißt sich so jemand quasi den Arsch auf, um das sauber hinzubekommen und im Endeffekt könntest du aber einfach dastehen und auf so einen Knopf drücken und das immer wieder an die Stelle springen lassen. Das finde ich halt so, ich glaube auch jeder, der jetzt irgendwie 16 ist und einen DJ zum ersten Mal sieht und sieht so einen DJ, der das da macht, denkt so, hä? Alter, da kann auch einmal um den Knopf da drücken und dann hast du denselben Effekt. Deswegen ist das so, für mich gucke ich so ein bisschen nach anderen Sachen gerade, weil ich kann das Ganze, das Oldschool, ich liebe das auch, aber ich finde auch diese ganzen neuen Techniken und so halt auch total interessant und vor allem auch halt, was im Studio passiert und auch von den Fantas habe ich extrem viel gelernt, was so Bühnenpräsenz angeht. Wie spreche ich mit den Leuten? Wie wirkt auch zum Beispiel Stille auf eine Crowd und so? Ja.
Ja.
So Sachen. Beantworte deine Frage jetzt nicht ganz so, aber ich glaube, du verstehst so ein bisschen.
Nee, auf jeden Fall. Ich meine, der Wandel müsste ja jedem auch klar sein. Also es ist ja ein ganz normaler Werdegang, auch eine ganz natürliche Geschichte, weil wie ich habe neulich, glaube ich, das ein Podcast-Interview mit Wes Bam mir angehört und er hat ja auch da so drüber beschrieben, wie sich dann halt alles da so im Wandel ergeben hat und dass er natürlich auch immer noch irgendwo Bock hat, mit seinem gestiegenen Alter, höheren Alter dann auch auf irgendwelchen Partys aufzulegen. Also die Liebe ist ja noch da. Aber wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, hat er auch gesagt, aber er ist halt auch nicht mehr der Gleiche oder er kann jetzt auch nicht mehr das Gleiche verkörpern, wie halt irgendwie vor 20, 30 Jahren oder so, als er angefangen hat mit der ganzen Geschichte, ne?
Ja, ich glaube, es ist halt auch ein Riesenunterschied, ob du so ein Millionär halt mittlerweile bist mit 1000 Immobilien oder halt immer noch so ein Künstler, der quasi von jedem Auftritt lebt.
Down to earth, ja.
Es ist halt ein bisschen ein Unterschied. Ich glaube, so ein West Bam, der ist halt so ein krass gemachter Mann, finanziell halt auch abgesichert. Denn ich habe es auch halt oft mitbekommen, dass er halt auch Gigs so last-minute-mäßig absagt, weil er einfach keinen Bock hat.
Ja.
Und das kann man irgendwo auch nachvollziehen, weil man dann halt so sagt, okay, warum soll ich mir das eigentlich jetzt geben?
Ja.
Dann haben meine Fans am Ende eine scheiß Experience. Aber gut, wenn du gar nicht kommst, natürlich auch kacke. Ja.
Wir haben noch die letzte Frage aus der Community, aber wenn ich auch auf die Uhr gucke, sind wir sogar ja fast am Ende. Die letzte Frage aus der Community hat nämlich noch gelautet, was war dein favorite place zum Auflegen bis jetzt?
Na, Löwe Fulda, oder?
Also die 5 Euro gebe ich dir dann später, oder? Für jetzt für die Aussage.
Nee, weil das Hotel ist ja direkt nebenüber, weißt du? Gegenüber.
Du meinst der Heimweg, die Taxifahrt nach Hause ist nicht so lang.
Ja, genau. Ja. Nee, das ist auch eine schwere Frage, aber meine liebsten Clubs kann ich dir mal kurz aufzählen. Immer der erste Club, an den ich denke, war auf jeden Fall im letzten Jahr in Shanghai, das Arkham. Das ist leider mittlerweile geschlossen, aber richtig kranker Club, war so krass voll, ausverkauft und alle haben dann nur gewartet, dass sie anfangen. Es war so, so krank. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eins von meinen liebsten Clubs, in denen ich spiele. Ansonsten in Dresden spiele ich mega gerne in der Showbox. Das ist auch ein Techno-Club, aber gibt's den Laden noch, aber der wird nur noch ganz, ganz selten aufgesperrt. Da lege ich mega gern auf. Ansonsten eins meiner allerliebsten Hip-Hop-Clubs, das Krux in München, hat auch geschlossen leider mittlerweile, ne? Und ich glaube sogar, was mir einfällt, wir haben uns über Beastin oder irgend sowas kennengelernt, dass du meinen Beastin-Mix oder irgendwas gehört hast, dass das daher kam.
Das kann sein,
Dass ich dann Kontakt zu dir bekommen habe, weil ich irgendwas von Beastin kaufen wollte und ihr hattet das.
Oder so, ja.
So das war das sein, nämlich. Ja. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Siehst du, und so schließt sich der Kreis.
Ja.
Weil in Krux habe ich nur aufgelegt wegen der Beastin-Partys. So, ansonsten halt mein allerliebstes Festival, Sonne, Mond und Sterne-Festival. Alter, das ist so mit Abstand wirklich immer das Highlight des Jahres. Da bin ich mega, mega gern. Und die Energie in diesem Zelt ist so, so krass.
Geil. Also
das sind so jetzt die Sachen, die mir spontan einfallen. Ich habe bestimmt jetzt auch wieder ein bisschen was vergessen, aber das ist das, was
ja gut, bei denen hast du mal, letztes Jahr hattest du eine Zahl insgesamt, das heißt, hast du da für dich das mal irgendwie so Revue passieren lassen, wie viel du unterwegs warst oder wie viel Gigs du gespielt hast letztendlich?
Nee, wir haben das früher mehr gemacht, da hieß es immer so 150 Gigs, dann haben wir es irgendwann runterkorrigiert auf 120, weil das hat sich aufgrund von zwei Sachen ausgedünnt. Erstmal ist mein Sound viel spezieller geworden.
Ja.
Und zweitens liegt der Rapper Freestyle-Titel immer mehr zurück. Ne, das ist auch schon 6 Jahre her. Und auch das Red Bull Freestyle an sich hat, ich glaube, ich will nicht sagen an Relevanz verloren, aber es ist ein bisschen, also es machen jetzt viel mehr DJs diesen Style vom Auflegen. Und dazu kommt, wie gesagt, auch noch, dass mein Style sehr davon weggegangen ist. Deswegen habe ich viele Gigs, die aus der Ecke kamen und nicht mehr angenommen. Ne, weil jetzt stehe ich halt, ich habe dieses Problem, dass ich habe Fans, die kennen mich von Fanta 4. Ich habe Fans, die kennen mich durch die ganzen Jahre, so wie du. Mein Hip-Hop-Style, wie ich auflege, dass ich ein richtig guter DJ bin und eigentlich jede Crowd und jeden Club zerlegen kann. Und jetzt habe ich halt noch ganz neue Fans, die mögen mich wegen den Tracks, die ich produziere.
Ja.
So, und das ist alles relativ unterschiedlich. Und ich glaube aber, für mich, der Weg ist, die Fans, die ich schon habe, in Fans zu konvertieren, die auch meine Musik hören. Ja, weil meine Musik ist das, wofür ich jetzt stehe. Und ich will gerne natürlich auf meinen Gigs dann auch hinkommen und dann auch meine eigenen Tracks spielen. Und wenn dann alles andere zu weit weg von dem ist, was ich halt produziere, sind dann die Fans verwirrt, die kommen. Und das ist mittlerweile der Großteil wegen den Tracks, die ich produziere. Also ganz viele kommen zum Beispiel wegen Rave, diesem Future-Bass-Song. Und kannst dir ja vorstellen, wenn du jetzt Beispiel Westbam kennst und du kommst zu einem Westbam-Auftritt und dann spielt auf einmal noch Hip-Hop und Rock und 80s und dies und das, zwar alles irgendwie krass gemixt, aber du wolltest eigentlich Techno hören, dann ist das so ein bisschen so, hä?
Wer eigentlich dazu eine ganz geile Aussage getroffen hat, James Corden hat doch Kanye West in dem Flieger interviewt und dann hat er ihn ja auch da so mit der Frage konfrontiert und dann hat er ihm doch gesagt, ja, Apple spricht doch auch jetzt nicht immer noch über das iPhone 6.
Ja, aber immer noch über ein iPhone.
Also
ja,
in Bezug auf immer so den Sachen, die von früher zurückliegen. Und das fand ich eigentlich auch, weil da halt so eine gewisse Progression und auch in Entwicklung oder so, das ist das Normalste auf der Welt. Ne?
Ja.
Sehe ich so.
Ja, ich bekomme das halt immer wieder zu hören. Und das ärgert mich auch manchmal, muss ich sagen, ein bisschen. Das wenn jemand dann sagt, oh, dein Set, dein Freestyle-Gewinner-Set, das ist das Beste, was du je gemacht hast. Also sehe ich zum Beispiel nicht so. Ich glaube, alles, was danach kam, gerade auch an den Sets, ich bin nochmal so krass besser geworden. Einfach nur, weil ich so viele Shows gespielt habe. Auch mit dem neuen Mischpult so viel schneller. Ne? Ich habe diese langen Wege mit den Händen gar nicht mehr zu dem Sampler und so. Ich habe alles direkt vor mir. Ich bin nachher nochmal so viel besser geworden. So viel besser auch einmal nur in so Skill-Sachen. Trotzdem gefällt den Leuten dieses Set immer noch am allerbesten und das ist dann manchmal auch so ein bisschen, ja, 6 Jahre später dann zu hören, ja, ich übersetze das dann wahrscheinlich auch ein bisschen falsch immer in meinem Kopf und denke so, ja, jetzt hat er gerade gesagt, das vor 6 Jahren war 1000-mal besser, die ganze Arbeit, die du jetzt reingesteckt war eigentlich sinnlos. Nee, mach einfach.
Finde ich auch nicht, dass man das so sagen kann, weil die Leute haben ja dann, vielleicht haben sie auch so diesen einen Moment halt auf dem Zettel, und die ganzen restlichen Sachen oder so, was da dazwischen steckt, das ist ja auch immer nur so ein Gekratzer an der Oberfläche dann an der Stelle. Ja. Ne?
Vor allem halt durch Google findest du halt einfach auch als erstes, wenn du das eingibst, immer dieses Set.
Die Sachen ist, am schnellsten.
Ne? Ja. Und da hat auch schon ein Agent von mir gesagt, ey, wenn du anders wahrgenommen werden willst, musst du theoretisch dieses Set löschen. Ja, weil das gibt immer, das ist der erste Eindruck, den viele haben, die googeln dich. Das Erste, was kommt, die gucken sich's an, die sehen das Set und es hat ja auch ein paar Millionen Aufrufe und dann denken die so, nee, passt nicht bei uns. Aber dass ich jetzt halt was anderes mache, ist halt, das ist schwierig. Wie macht man das? Ne? Wie wächst man als Brand, was es ja definitiv ist, wie wächst man als Brand, ohne quasi seine Wurzeln irgendwie zu vergessen und die Leute, die einen begleitet haben, halt zu verlieren, ne? Das ist die Frage, die stelle ich mir eigentlich jeden Tag und so richtige Antwort habe ich auch nicht, aber ich mache einfach weiter und es kommt eine Menge cooles Zeug, voll viel neue Tracks und wer mal Bock hat, bei mir reinzugucken, kann mal auf Twitch gucken, da bin ich jede Woche online, streame live. Ja. Falls jemand vom 43,5 Podcast-Interview dann da reinschneidet, auch Bescheid sagen im Chat, dann kann ich da mal einen Gruß rausschicken. Also das ist so das was ich halt jetzt gerade mache.
Das machen wir und wir verlinken es auch auf jeden Fall bei uns in den Shownotes, die ganzen Sachen und ich kann es eben auch nur ans Herz legen, da, wenn er Bock darauf hat, wenn ihn interessiert, dir auf allen Kanälen zu folgen, weil du hast da auf jeden Fall echt ein gutes Händchen, so diesen, in dem Fall, wenn man da wirklich von einem Influencer sprechen kann, Also wenn man das Wort mal so runterbricht auf seine eigentliche Bedeutung, könnte ich jetzt von meiner Warte das auf jeden Fall sagen, dass du dort jemand bist, der andere Leute inspiriert und auch influenced über die neuen Wege und so weiter, die du dann auch immer gehst. Das ist auf jeden Fall mega spannend, das halt auf jeden Fall so zu verfolgen alles. Ne?
Danke, Mann. Ja, ich glaube auch.
Geiles, so fast schon so ein richtiges, so ein Schlusswort wie aus dem Musterbuch, SK.
Okay, perfekt. Ich bin still.
Nee, alles gut, alles gut. Bist du so der Dude, der gerne am Ende nochmal den Hörern was mitgeben möchtest oder hast du das per se?
Ja, ich glaube, ich habe ja gerade schon ein bisschen was gesagt und ich habe ja jetzt nichts, außer dass ich jetzt leider in meinem Studio meinen Remova-Koffer mit den Adidas NMDs nicht hier habe. Ich wollte den Sound eigentlich gerne nochmal für dich abspielen und den hier langrollern lassen.
Ja, das ist wirklich noch so ein Fact, was man mitgeben sollte.
Das musste ich jetzt noch droppen, ja.
Die von euch, die die Story nicht kennen, recherchiert es auf jeden Fall mal. Adidas hat vor einer gewissen Zeit einen All-Black-Remova-Koffer gemacht mit ganz, ganz vielen einzelnen Gadgets. Das war damals so zu der Hochzeit von dem NMD. Und es gab wirklich nur eine Handvoll Leute auf der ganzen Welt, die dieses Ding bekommen haben. Also das ganze Internet ist da einmal dann deswegen durchgedreht. Es gab wohl auch irgendwelche Legenden und Mythen, dass diese Dinger für irgendwelche fünfstelligen Beträge teilweise wohl irgendwo gehandelt worden sind oder so. Aber du bist auf jeden Fall einer der weltweiten Jungs, der so eins dieser Kombis besitzt.
Ja, und es war halt krass, ne? Ich war zu der Zeit, wo das Ding ankam, war ich auf Tour und wirklich für so 2 oder 3 Wochen fast. Und dann hat sich irgendwann der Handschuh von Adidas, Florian Reichelsdorfer, hat sich bei mir sogar gemeldet. Du Basti, sag mal, ist denn eigentlich dieses Paket angekommen? Ja, da riecht sich so auch so Bammel. So. Nee, ich wusste, nee. Und dann komme ich halt nach Hause und sag so, ich glaube, die Nachbarn hatten es angenommen. Ey, hier ist seit Ewigkeit so ein Riesenpaket. Und ich so, what, Alter, jetzt nehme ich das Ding, mach das auf. Alter, da ist halt ein Remova-Koffer drin. Ich so, what, ich wollte immer schon einen Remova-Koffer, mega. Geil. Mach's auf, guckst so rein, boah, krass, Alter. All Black NMDs, Trinkflasche, Zahnbürste, elektrische Zahnbürste, die auch noch nicht. Mega, ja. Brauche ich, alles rausgeholt. Und dann rufe ich so, Micha, Alter, ich habe so einen Remova-Koffer von Adidas bekommen.
Ja.
Und Micha sagt so zu mir, Alter, mach das zurück in die Kiste. Ja. Da kannst du deinen Kindern mal irgendwann später beiden einen Führerschein finanzieren.
Ich hab mehrere Tode gestorben, als du mir gesagt hast, voll geil mit dem Koffer. Ich habe das jetzt erstmal, ich benutze das Ding jetzt hier als Cabin Trolley. Und es hat sich alles in mir zusammengezogen. Ja.
Aber geil. Dann habe ich alles ganz sachte wieder zurück in die Kiste, alles zu, und ich habe es auch seitdem nie wieder geöffnet. Es steht halt da so, wie es steht. Und jetzt habe ich immer noch keinen Remover-Koffer und immer noch keine elektrische Zahnbürste. Ja. Aber dieses Ding da, ne? Naja.
Der Sterne, du weißt, wie das ist, der Sternekoch haut sich abends auch nur ein Ei in die Pfanne, SK. Das ist...
Das ist, glaube ich, jetzt, das wollte jetzt damit nicht angeben, aber das ist auch ein richtiger Fluch und Segen, dieses Ding.
Naja, da bin ich auf jeden Fall auch auf das Ding, kann man ja auch so sagen, bin ich im positiven Sinne neidisch auf dich, weil das ist auf jeden Fall echt ein mega krasses Highlight gewesen, das Ding und das Projekt. Und kann jedem nur empfehlen, googelt's mal, schaut es euch an, Adidas NMD, Remova. Das war eine echt krasse Aktion gewesen.
Ja.
Cool. SK, wir sind am Ende von unserem Podcast. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Also wir haben, glaube ich, definitiv wieder unsere 43,5 Minuten etwas gesprengt. Aber das war auf jeden Fall alles ganz, ganz geil und interessant. Also von daher, bleibt mir auf jeden Fall nur, mich zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview. Und ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder und wir werden dann auch im nächsten Jahr zur nächsten anstehenden Handtuchparty mit dir dann wieder als Supporter dann rechnen können, wenn das alles wieder jetzt stattfinden wird. Und ja, von daher vielen Dank, Digga.
Vielen Dank, ey. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
SK, dann mach's gut und wir hören uns bald wieder, gell?
Genau.
Mach's gut.
Mach's gut, mein Lieber. Ciao.